Gnade und Friede seien mit euch an diesem ersten Sonntag in diesem Jahr. Ich möchte uns ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir haben uns im letzten Jahr die Psalmen 109 und 110 angeschaut, haben über das Evangelium im Herzen der Schrift gesprochen. Im Psalm 109 haben wir den Bedrängten, den Leidenden gesehen und wir haben auch das Sterben des gerechten Gottes gesehen. Wir wissen, dass dieser Psalm auch auf unseren Herrn blickt, der umringt war vom Bösen, hingerichtet worden. Aber es war Gottes Plan, dass der Gerechte für Ungerechte leidet, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen. Wir haben einst das Kleid des Fluches angehabt und es wurde durch Christus ausgetauscht, durch das Kleid der Gerechtigkeit, die durch ihn kommt. Und er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und ist gen Himmel gefahren, wie uns das Wort Gottes berichtet. Und in diesem Ganzen knüpft Psalm 110 daran an und zeigt uns, der Knecht Gottes, Jesus Christus, ist vom ewigen Gott als Priesterkönig eingesetzt worden, in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Und er sitzt nun zur Rechten Gottes, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Und er herrscht jetzt in dieser Zeit vom Himmel aus, gibt er in seiner Majestät, gibt er seine Macht hier auf Erden, den Menschen kund durch ein Volk, das er erwählt hat, durch die Gemeinde, die ihn ehrt, die ihm dient, die Lust an seinem Gesetz hat, die voller Freude ihn anbetet. Und das passiert hier auf Erden. Sein Reich wird gebaut, bis dass er wiederkommt. Und heute möchten wir ein wenig darüber nachdenken. Uns begegnet nämlich im Vers 3 in Psalm 110 schon dieses Volk voller Willigkeit, im heiligen Schmuck. Es ist jung, es ist stark, es möchte ihm dienen. Und heute möchten wir darüber sprechen oder im Psalm 111 sehen, was es mit diesem Volk auf sich hat. Was tut es in dieser Zeit, bis der Herr kommt? Was macht dieses Volk, während dieses Reich gebaut wird? Und Psalm 111 knüpft genau daran an, gibt uns Antwort und zeigt uns, was die Schar der Erlösten in dieser Zeit tut. Ja, lasst uns erheben, Psalm 111 lesen und Gottes Wort zu unseren Herzen sprechen lassen. Halleluja! Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Majestät und Pracht ist sein Tun und seine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Er hat ein Gedächtnis seiner Wundertaten gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Speise hat er denen gegeben, die ihn fürchten, er gedenkt seines Bundes ewiglich. Die Kraft seiner Taten hat er kundgetan seinem Volk, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht, unwandelbar sind all seine Vorschriften, festgestellt für immer, für ewig. Ausgeführt in Treue und Redlichkeit. Erlösung hat er seinem Volk gesandt, seinen Bund auf ewig verordnet. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit der Anfang, Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht in Ewigkeit. Herr, ich preise deinen Namen, dass du uns ja deine Wahrheiten geoffenbart hast, dass wir gesehen haben, wie der Gerechte leidet, stirbt und aufersteht, Herr. Danke dir, dass du dieses Opfer getan hast, dass wir es sehen dürfen. Nicht, Herr, um unseretwillen, weil wir so gut waren, weil wir uns entschieden haben, sondern weil du dich dafür entschieden hast. Du hast einen Bund geschlossen, Herr, und diesen Bund hast du zu Ende geführt. Du hältst deine Zusagen. Herr, das, was du versprichst, trifft ein und wir loben und preisen dich und wollen heute auch mit der großen Schar deiner Heiligen ja, dich loben und rühmen und an deine Werke denken. Herr, bitte schenk uns Weisheit in diesem, auch wirklich daran zu denken, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, was du für uns getan hast, dass wir deinen Namen groß machen, Herr. Amen. Der Autor des 111. Psalms ist uns nicht bekannt, aber das Interessante ist, er knüpft, wenn man so Psalm 110 liest, irgendwie nahtlos an er knüpft wirklich an Psalm 110 an. Es ist wie eine Antwort darauf, was in Psalm 110 geschieht. Ich denke, das kann man damit vergleichen, wenn jemand eine gute Geschichte liest oder wir gespannt einen Film schauen. Wir haben am Anfang einen Helden. Er wird uns vorgestellt. Wir lernen ihn etwas kennen. Plötzlich hat der Held ein Problem oder etwas kommt auf ihn zu. Er hat einen Feind. Wir lernen das Schicksal dieses Helden kennen. Und wir leiden mit ihm, wenn er leidet. Und wir hoffen, dass alles sich zum Besseren wendet. Wir hoffen, dass dieser Held aus dieser Geschichte auch wirklich kraftvoll hervorgeht. Also fiebern wir mit und sind gespannt, wie der Held sich entwickeln wird, wie er zu diesem Punkt kommen wird, an dem er über seinen Erzfeind siegt, an dem er das Mädchen bekommt und vieles mehr. Und am Ende jubeln wir mit. Er hat es geschafft, er hat jemanden besiegt, er hat das Mädchen bekommen. Und wir freuen uns, wenn ihr so ein gutes Buch gelesen habt und es zuschlagt und dann erstmal so richtig in die Hände klatscht oder zu jemandem erstmal hinlaufen müsst und ihm erzählen, das war eine richtig gute Geschichte. Das empfinde ich dabei, wie es hier so anfängt. Halleluja, preisen will ich den Herrn. Psalm 109 und Psalm 110 haben uns in tiefe Wahrheiten hineingeführt, haben uns gezeigt, wie der Plan Gottes aufgeht, wie er einen Bund gestiftet hat, um die Verlorenen zu retten. Und das ist jetzt die Antwort. Während wir im Psalm 109 den Bedrängten sehen oder den Bedrängten rufen sehen, zu dem Gott seines Lobes, dass er nicht schweigen soll, haben wir jetzt diese wunderbare Antwort des Erlösten, der ruft, lobt den Herrn, Halleluja. Am Anfang ist es noch dieser Schmerzensschrei, Gott meines Lobes, schweige nicht. Und jetzt ist es, preist ihn dafür, er hat Großes getan. Groß sind seine Werke. Er hat uns erlöst, errettet, befreit. Ja, der Erlöste will die Werke Gottes rühmen. Und der Psalmist, wer auch immer das ist, hat es damit gemacht, indem er ein Lied gedichtet hat und es vorgetragen hat. Und er ist nicht für sich behalten. Ihm war es ein Anliegen, dass es alle mitbekommen. Nicht, damit der Psalmist dadurch gerühmt wird, dass man sagt, oh, du hast ein sehr schönes Lied gedichtet und lass es uns in das Psalmenbuch aufnehmen. Nein, er will es unter den Gerechten groß machen, dass auch sie sich freuen. Im weiteren Verlauf werden wir darüber nachdenken, dass sie dann auch alle damit einhergehen und sich erinnern an das, was der Herr an ihnen getan hat. Dass es dazu gehört, wenn wir an den Lob Gottes denken oder Gott loben wollen, wir erinnern uns an die Taten, die er getan hat. Eine ähnliche Stelle haben wir in der Offenbarung und sie ist uns schon begegnet. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 9 und 10. Da sehen wir den Thron Gottes und um ihn herum die erlöste Schar. Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden als Könige auf Erden herrschen. Ich fand das so als eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was das Volk Gottes in der Erkenntnis, in der es versteht, was der Herr für sie getan hat, in diesen Lob, in diesen Jubel ausbricht. Weil es gesehen hat, was der Herr alles tut und wie gewaltig und wie mächtig diese Taten sind. Es ist interessant, es gab einen italienischen Opernsänger, Luciano Pavarotti. Er wird als einer der besten Tenöre aller Zeiten so geadelt. Und das Interessante war, im Februar 1988 kommt er in die Berliner Oper, die Deutsche Oper in Berlin, und soll dort singen. Und er singt eine Arie so schön, dass zu dem Schluss der Applaus und wie eine Zeitung berichtet, nicht enden wollend, 67 Minuten lang angedauert hat. Sie haben 115 Mal die Vorhänge schließen und öffnen müssen, weil er 67 Minuten Applaus bekommen hat für eine Interpretation einer Arie. Hier haben wir es mit der Gottesarie zu tun. Nicht 67 Minuten Applaus, ewig. Und das ist das Gewaltige. Wir erleben diese Momente ja hier schon auf Erden. Ein gutes Buch, das uns zum Jubeln bringt. Eine Interpretation einer Arie, die 67 Minuten Menschen klatschen lässt, weil es so schön war, weil es so erhaben war. Menschen, groß, klein, reich, arm, haben sich hier in dieser einen großen Konzerthalle versammelt und sind sich in einem einig, Luciano Pavarotti hat echt genial gesungen und dafür klatschen wir. Wie viel mehr, wenn wir wirklich verstehen, was die Tiefe von Gottes Reichtum ist, wenn wir verstehen, was die Tiefen von Gottes Weisheit sind, wenn wir miterleben dürfen, wie der Herr führt, wie er Geschichte schreibt und wenn wir diese wunderschöne Arie sehen, dann sollten es nicht nur 67 Minuten sein, dann sollte es ewig sein. Und Gottes erwähltes Volk stimmt in diesen Jubelsang mit ein. Und so sehen wir in Vers 1, dass das Volk Gottes den Herrn gemeinsam rühmt. Es ist nicht jeder Einzelne, und das ist auch gut, dass wir unsere stille Zeit haben, dass wir den Herrn freudig bejubeln, wenn wir alleine durch den Wald gehen oder irgendwo anders einen Sonnenuntergang sehen. Aber es ist das Schöne, wenn wir in der Gemeinschaft der Heiligen immer wieder zusammenkommen und genau das groß machen. Groß sind die Werke des Herrn und die anderen stimmen damit ein und jubeln gemeinsam. Und es geht dann nicht um den Sänger, es geht dann nicht darum, dass jemand ein richtig schönes Lied gedichtet hat. Wenn wir Psalm 111 anschauen, ich will nicht viel zu dem Aufbau sagen, ein interessanter Aspekt an diesem Psalm ist, er hat zum Beispiel im Hebräischen 22 Strophen. Und jede Strophe fängt, also er ist durch das Alphabet hindurch aufgeschrieben. Es fängt dann bei Aleph an und geht bis zum letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und jede Strophe fängt damit an. Und du denkst dir, wie kunstvoll. Und das Volk der Juden hat es angeschaut und dachte, wow, also nicht nur, dass dieser Psalm voller schöner Worte strotzt, der Aufbau ist interessant. Einige von euch hatten bestimmt im Deutschunterricht Gedichtsanalysen, wenn sie auch nicht immer so interessant waren. Doch hat man dahinter eine gewisse Kunst gesehen. Gewisse Reimformen, gewisse Metriken und vieles mehr. Wir haben immer wieder darüber gestaunt oder geschaut und gesagt, okay, schaut mal, hier hat der Autor das und das hineingelegt und deswegen ist dieses Gedicht ein Meisterwerk, dieses Lied ein Meisterwerk. Und das ist aber nicht der Aspekt. Auf der einen Seite gibt uns der Herr auch hier die wunderbare Gabe und die Freude, Kunstvolles für den Herrn zu gestalten. Aber für den Autor ist es wichtig, dass durch diese Kunst der Herr gelobt wird und seine Werke im Kreise der Heiligen. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Ja, das Interessante ist, Gottes Werke sind wirklich sehr groß, aber für den Heiligen ist es nicht etwas wie ein Berg, der nicht zu erklimmen ist. Es ist nicht furchteinflößend, sondern er freut sich, dass es so viele sind, dass sie so gewaltig sind. Er steht vor diesem Denkmal und er freut sich der Taten Gottes. Und hier gibt es wieder eine Trennung, die wir auch schon im Psalm 109 hatten. Nämlich, diese Werke werden nicht von allen erforscht. Es gibt Menschen, die Gefallen daran haben. Und sie haben Gefallen daran, weil sie verstanden haben, was Gott mit ihnen gemacht hat. Sie sind erlöst durch sein Blut und sie freuen sich und sie wollen noch mehr forschen. Sie graben sich tief hinein. Die Psalmen sind voller Bilder dafür, wie man mit Gottes Wort umgehen kann. Es gibt dort Krieger, die ausziehen und wie große Beute holen sie es zurück. So ist das Wort Gottes für sie. Die anderen sind Gräber oder Menschen, die in den Minen arbeiten und dort nach Gottes Wort suchen, wie nach Silber oder Gold. Forschen, wirklich hineingehen, schauen, was hat der Herr getan. Diese großen Werke betrachten. Und hier kommt dann aber auch der Ausschluss, den wir auch in Vers 1 haben. Im Kreise oder im Rat, wie einige Übersetzungen es sagen, der Frommen und in der Gemeinde. Nicht alle Menschen haben Gefallen an den Werken Gottes. Im Psalm 109 lesen wir von dem Ungerechten, der den Fluch liebt, der den Fluch wie ein Gewand trägt. Römer 1 offenbart uns, sie haben die Werke Gottes gesehen und anstatt zu sagen, okay, ich gehe und erforsche sie, dahinter muss mehr sein als nur dieser schöne Baum, diese Wälder, diese Sonnenuntergänge. Nein, sie haben sich Götzen gemacht. Sie haben den Fluch geliebt. Und deswegen sagt der Psalmist, also wenn ich über die Werke Gottes staunen möchte, dann kann ich das nur im Rat der Gemeinde. Weil hier Menschen versammelt sind, die durch das Blut Christi erkauft sind und Freude daran haben, darüber nachzudenken. Wir verbringen hier so viele Stunden darüber, über das Evangelium zu sprechen, über das, was Gott tut. Und das gefällt dem Menschen, der Gott nicht erkannt hat, gar nicht. Er ist nicht beeindruckt von diesen Dingen. Ich kann mich an eine Vorlesung erinnern, in der ich war. Es war eine Biochemie-Vorlesung und ich werde euch die Einzelheiten jetzt nicht, also um welche Proteine es ging und so erzählen, aber das Faszinierende war, der Professor selbst war so im Stau, er war richtig im Staunen über das eine Protein, über das er gesprochen hat, wie wichtig es für das Leben ist, hat uns den Aufbau gezeigt, die Zusammensetzung, den evolutionären Prozess des Ganzen, wie wunderbar das ist, dass dieses Protein sich nie verändert hat, dass es Leben überhaupt ermöglicht hat. Und ich saß da und dachte, wow, das ist echt gewaltig, was der Herr getan hat. Es gibt so einzelne kleine Proteine, die wir mit bloßem Auge nicht erkennen können, die so wichtig sind, dass Leben überhaupt machbar ist. Und ich war so plötzlich voller Staunen, hatte so ein Freudenjubel in meinem Herzen, wollte das mit jemandem teilen und gucke rechts, links, meine Kommilitonen sitzen neben mir und denken, ja gut, die freuen sich darüber, dass die Evolution das halt so genial hinbekommen hat. Und das war für mich irgendwie so ein Moment, oh, genau das ist das, wenn du unter Gläubigen bist und dann ja dieses Staunen direkt transponieren kannst, indem du das anderen erzählst und sie sich mitfreuen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, und es gibt immer wieder so Menschen, mit denen kannst du diese Freude gar nicht teilen, die in deinem Herzen ist. Und sollten wir, das sollte uns Anlass sein, dass wir diesen Jubel, den wir im Rat der Gläubigen haben, auch anderen Menschen weitergeben, dass sie auch Freude daran bekommen. Menschen, die in der Finsternis sind, Menschen, die immer noch mit dem Fluch bekleidet sind, dass sie auch eines Tages mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet sind und zu dem Rat der Gläubigen gehören, dass wir mit ihnen Gott preisen für seine Werke, die er an ihnen tut. Das sollte sie nicht in diesem Sinne ausschließen, aber sie sind für das Erste, was den Lob Gottes angeht, das Lob Gottes angeht, ausgeschlossen, können aber dadurch, indem sie zu Kindern Gottes werden, mit hineingenommen werden. Majestät und Pracht ist sein Tun und seine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Ja, das sind gewaltige Worte, die der Psalmist hier benutzt. Und eine Sache ist hier wirklich wichtig und das hatten wir schon im Psalm 110. Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Und hier haben wir, seine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Das ist das Faszinierende am Ratschluss Gottes, dass er ewig besteht. Wir kennen das mit bestimmten Gesetzesentwürfen oder mit Gesetzen an sich. Es gibt immer wieder Änderungen, es gibt immer wieder neue Herrscher, die etwas anderes wollen. Es gibt Regimewechsel, von denen wir immer wieder hören. Wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun. Nicht nur, dass er seine Gerechtigkeit ändert, sie bleibt ewig bestehen und an dieser Gerechtigkeit wird alles gemessen. Und das ist das Gewaltige, dass wir diesem Gott deswegen auch alles abgeben können, dass in seiner Gerechtigkeit sowohl Leid und Freude gerecht erscheint, Errettung und Verdammnis. Dass es nicht in unserer Hand liegt, so wie wir das im Psalm 109 hatten. Es ist nicht deine Rache, die du ausüben sollst. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Nicht du entscheidest, wer gerettet werden soll, es hat der Herr vorherbestimmt. Freude und Leid bekommen dadurch erst überhaupt ein Gewicht, weil wir wissen, dass sie von Gott kommen und dass sie von Gott geführt werden. Dass wir nicht Urheber unserer Freude oder unseres Leides sind, sondern dass wir wirklich in der Hand des Höchsten sind. Wiederum Psalm 109. Der Gerechte, der umringt ist von seinen Bedrängern, sagt, ich weiß, dass es deine Hand ist. Und das alles gibt ihm Hoffnung, egal ob im Leben oder im Sterben, weil er weiß, Gott ist gerecht und das in Ewigkeit. Und da gibt es keinen Wechsel. Gott entschließt sich nicht eines Tages, anders zu sein. Das ist das Gewaltige, dass er die eine Sache, die wir als Menschen so gar nicht können, wir verändern uns. Wir werden älter, wir haben immer wieder andere Meinungen. Täglich können wir sogar ab und zu Sachen ändern. Ich merke das in meinem Leben. Meine Frau sagt mir immer wieder, ja, gestern hast du noch gesagt, das hat dir gefallen. Und heute stehe ich, nö, gefällt mir nicht. Und dann bin ich immer wieder so voller Hoffnung, dass mein Gott nicht so ist. Dass seine Gerechtigkeit feststeht, dass sein Bund, den er geschlossen hat, und das wird ihn nicht gereuen. Ich habe es so gesagt und ich werde es tun. Und du, mein Kind, darfst mir vertrauen, dass ich dich da durchführe. Ja, und der Vers, der mir so wichtig geworden ist, der so hell in diesem Psalm strahlt, ist Vers 4. Er hat ein Gedächtnis seiner Wundertaten gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Andere Übersetzung, gedenken. eine Erinnerung. Und das Interessante ist, es gibt es schon einmal in dem Wort Gottes, und zwar in 2. Mose 12, Vers 14. Da sagt der Herr ihnen, was das Gedächtnis ist, das vor ihnen gehen soll, was mit ihnen gehen soll, dass sie immer wieder daran denken sollen. 2. Mose 12, Vers 14. Dieser Tag soll dann für euch ein Gedächtnistag sein, den ihr zu Ehren des Herrn festlich begehen sollt. Von Geschlecht zu Geschlecht sollt ihr ihn als eine ewige Satzung feiern. Es geht um das Passafest. Israel, als sie diesen Psalm gesungen haben, als er ihnen vorgetragen wurde, sollte sich in diesem Vers daran erinnern, was der Herr an ihnen getan hat. Gott beschließt, einen Bund mit Abraham zu machen. Er sagt, er wird ein großes Volk haben. Dass er nicht mehr in dem Land seiner Väter leben wird, sondern er ihm ein Land gibt, Kanaan, in dem dieses Volk leben soll. Der Weg bis dahin ist aber noch sehr weit. Abraham ist ein Pilger auf Erde, genauso sein Sohn. Und es kommt die Zeit, dass durch Jakob und seine Sippe und durch Josef sie in das Land Ägypten kommen. Dort erleben sie eine kurze Zeit von Freude unter Josef. Und dann kommt ein anderer Pharao, der nicht mehr weiß, wer Josef war. Und es beginnt eine schreckliche Zeit für das Volk Israel, die Zeit der Sklaverei. Und der Herr schreibt mit ihnen in dieser Zeit Geschichte und will ihnen zeigen, was es bedeutet, einen treuen und gerechten Gott zu haben, der dich nicht vergisst, der dir diese Zeit gibt, in der dir Zeit, schau mal, du bist ein Sklave. Aber was ich mit dir tun werde, ist, ich werde dich erretten. Er schickt Mose und führt sie aus diesem Land hinaus und sie feiern, bevor sie aus Ägypten ziehen, zum ersten Mal das Passa. Und es hat eine sehr hohe Bedeutung, denn auch das Gedächtnis, das bis heute in Ewigkeit gestiftet ist, ist dieses wunderbare Passalamm. Jede Familie soll ein kleines Lämmchen schlachten. Es hat bestimmte Merkmale aufzuweisen. Gott gibt da sehr starke Verordnungen an. Und man soll die Türpfosten und den Balken der Tür mit Blut beschmieren. Denn in der Nacht, sagt der Herr, wird er vorübergehen und er wird die Erstling, also die, das Erstgeborene in jedem Haus, an dem dieses Zeichen nicht ist, töten. Und das Volk Israel gehorcht dem Herrn und wird wunderbar errettet, während alle anderen, die Ägypter, großes Herzeleid in dieser Nacht erleben, weil sie nicht dieses Zeichen haben. Und das Interessante ist, Gott gibt da zum ersten Mal ein Zeichen, das noch tausende Jahre braucht, bis das wahre Passalamm kommt. Das ein ewiges Zeichen wird. Nicht eins, das jedes Jahr aufs Neue geschlachtet werden muss und an die Türpfosten gemalt werden muss. Nicht eines, das irgendwie von Sündern ins Leben gerufen worden ist, sondern von Gott persönlich. Und das ist unser Herr Jesus. Es ist interessant, wenn wir darüber nachdenken, wie Völker, die zum Beispiel jemand anderen besiegen, was sie also als Gedächtnis verstehen. Es gibt zum Beispiel im Teutoburger Wald ein Riesendenkmal. Es geht da nämlich um eine Schlacht zwischen dem römischen Heer und einer Ansammlung von Kriegern, die man als Germanen bezeichnet hat. Und dort wird das römische Heer geschlagen. Das ist nicht so oft in der Geschichte vorgekommen. Und Jahre später hat man dann dieses Denkmal, das Hermannsdenkmal, errichtet. Das ist ein heroischer, großer Krieger mit Riesenschwert, mit einem Helm, mit Flügeln, der all diese Majestät zeigen soll. Diese Christen haben sich damit geschmückt, dass sie den Gekreuzigten gepredigt haben. Und damit will ich nicht sagen, dass unser Herr nicht majestätisch ist oder keine Kraft besitzt, aber das Zeichen unsere Errettung, das Zeichen der Erlösung, der dich aus der Sklaverei geholt hat, aus der Sklaverei der Sünde und dich ins helle Licht gestellt hat, ist der gekreuzigte Christus. Dieses Passalamm, das am Kreuz gestorben ist, der, wie Paulus es schreibt, als er den Korinthern es überliefert, wie sie das Abendmahl feiern sollen, in der Nacht überliefert worden ist und mit seinem Blut bezahlt hat. Und diesen Christus erheben wir. Dieser Christus ist unser Gedächtnis in Ewigkeit. Dieses wunderbare Passalamm. Und so feiern wir immer wieder dieses Gedächtnis, oder? Durch das Abendmahl denken wir daran, was der Herr getan hat, wie er sein Erlösungswerk vollbracht hat, wie Jesus siegreich hervorgegangen ist. Und deswegen ist auch das Abendmahl ein Fest der Freude, an dem wir Jesu Sieg feiern. Es ist vollbracht. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Und ich denke, das können wir in unserem Leben sehen, wenn wir auf das Kreuz blicken und sehen, welche Gnade, welche Barmherzigkeit unser Heiland für uns gehabt hat. Dass wir allein aus Gnaden vor ihm stehen dürfen, rein und heilig, und ihn anbeten dürfen. Und es ist schön zu sehen, wie Israel ein Zeichen für uns geworden ist, wie ein Volk aus der Sklaverei errettet wird, in das verheißene Land geführt wird. Und so ist dieses Zeichen in Christus in Erfüllung gegangen, dass das Volk, das einst nicht ein Volk war, nun zu ihm gehören darf. Errettet und voller Freude, weil er gnädig gewesen ist. Speise hat er denen gegeben, die ihn fürchten. Er gedenkt seines Bundes ewiglich. Ja, und das Interessante ist, dass der Herr uns nicht nur ewiges Leben geschenkt hat, das Größte und Schönste, er versorgt uns auch. Und Israel hat das sehr oft gesehen. Als sie durch die Wüste gewandert sind, lesen wir, dass ihre Schuhe nicht kaputt gegangen sind. Es gab Manna jeden Morgen. Und auch nicht, weil Israel so gut war. Nicht, weil Israel sich permanent gefreut hat und den Herrn gelobt hat. Wir lesen so oft, wie sie gemurrt haben, wie sie nicht verstanden haben. Eine Geschichte davor, kurz nach dem Exodus, sie kommen an das Rote Meer, sehen Ägypten hinter sich und anstatt darüber nachzudenken, Gott kann ja noch weitere Wunder tun, wir wurden ja in dieser Nacht erlöst, jetzt, wir wollen zurück nach Ägypten, zurück zu den Fleischtöpfen. Und das ist immer etwas, was wir hier sehen, wie abhängig wir von Gott sind, wie sehr wir darauf schauen sollten, was der Herr für uns getan hat und dass er uns auch in diesem Leben versorgt. Nicht nur unser geistliches Wohl liegt in seiner Hand, auch unser leibliches. Die Kraft seiner Taten hat er kundgetan seinem Volk, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Eine Sache, die für mich sehr interessant war, als ich in jungen Jahren die Psalmen gelesen habe und immer wieder darüber nachgedacht habe, die Adressaten sind ja Juden, das Volk Israel, wie oft hier die Heiden vorkommen. Psalm 117 und viele andere Stellen. Ich dachte mir wieder, was haben hier die Heiden verloren? Interessant ist aber Gottes Heilsplan, Gottes wunderbare Werk, dass es nicht nur um dieses eine Volk ging, sondern er wollte sich, so wie wir in Offenbarung 5 schon gelesen haben, ein Volk aus allen Nationen zubereiten, das ihm dient, durch Jesus Christus, auserwählt durch Jesus Christus, aus allen Sprachen, allen Völkern. Und so wie wir es im Wort Gottes lesen, das Heil kommt von den Juden und ist nun allen gebracht worden. Dieses Erbe Abrahams ist auch unser Teil. Wir sind in die Linie eingegangen, die wir gläubig sind, als dieses eine große Volk Gottes, das ihn in Ewigkeit preisen wird. Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht. Unwandelbar sind seine Vorschriften. In dem Psalm gibt es immer wieder eine Wiederholung. Das ist eigentlich so die Gedanken des Verses 2. Doch merken wir, wenn es dem Psalmisten wichtig wird, so ist es in Psalmen immer wieder, dass man eine Wiederholung einbaut oder zum Beispiel Verdoppelung, haben wir ja zum Beispiel in Vers 1 mit im Kreis der Frommen und in der Gemeinde, das nennt man Parallelismus. Er will nochmal deutlich machen, was Gerechtigkeit bedeutet. Treue und Recht. Und auch hier haben wir wieder diesen ewigen Trost in unserem Heiland, dass er treu zu dem steht, was er tut. Dass wir immer wieder dazu aufgefordert werden, ja, seine Treue anzunehmen, anzuerkennen und in ihr Ruhe zu finden, weil er unwandelbar ist. Festgestellt für immer, für ewig, ausgeführt in Treue und Redlichkeit. Ja, heute betrachten wir diesen Psalm unter dem Aspekt, dass wir ein Lobgesang hier sehen, des Volkes Gottes. Man könnte zum Beispiel Verse 7 und 8 nehmen und einfach über die Eigenschaften Gottes, die hier genannt werden, staunen. Dafür könnte man eigene Predigten schreiben. Treue, Recht, ewig, und auch ausgeführt wiederum in Treue und Wahrheit. Und diese Eigenschaften Gottes sind dafür da, dass wir nicht nur einfach über sie Bescheid wissen. Ja, unser Herr ist ewig und auch wahr und treu. Das ist etwas, was sehr praktisch im Leben anwendbar ist. Er ist Wahrheit. Er hält, was er verspricht. Er ist ewig. Wir lesen Psalm 110 und merken, das, was der Herr dort getan hat. Er hat einen ewigen Priesterkönig eingesetzt, der für uns einsteht, der uns die Hoffnung gibt, der unser Heil gegeben hat, der Ursprung unseres Heils ist. Der ist auch der, der uns treu durch dieses Leben führen wird, weil er es versprochen hat. Nicht, weil wir es können, sondern weil seine Kraft in uns ist. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt und die, die an ihn glauben, werden ewiges Leben haben. Werden mit ihm ewig leben, werden ewig diesen Bund vor Augen sehen, wie er ausgeführt worden ist, in all seiner Herrlichkeit. Hier auf Erden bekommen wir nur stückweise mit. Die Propheten haben es nur stückweise mitbekommen, haben wir jetzt die Tage gehört. Sie haben es für uns aufgeschrieben, obwohl sie auch nicht alles verstanden haben. Wir wissen gar nicht, wie viel David davon verstanden hat, als er Psalm 110 schreibt und über seinen Priesterkönig nachdenkt. Dieser Psalmist, sei es David oder ein anderer, als er noch mehr über dieses Gedächtnis nachdenkt und das Passa vor Augen hat, hat er noch nicht dieses Passa vor Augen, das einst für uns ein für allemal dieses Lamm geschlachtet wird, das der Welt Sünden trägt. Und wenn wir deswegen über die Eigenschaften Gottes nachdenken, sollten sie nicht einfach in unsere systematische Theologie, in unser Wissen einfließen. Und wenn es dann mal darum geht, wenn wir Rede und Antwort stehen, wer Gott ist, sondern sie sollen unser Leben befüllen mit Freude, in der Beziehung zu Jesus, weil wir einfach diese Eigenschaften immer wieder vor Augen haben, was er für uns tut. Sie sind Trost und Heil für unser Leben. Erlösung hat er seinem Volk gesandt, seinen Bund auf ewig verordnet. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Ja, und über diese Erlösung haben wir schon viel gehört und geredet. Dieser Bund ist auf ewig verordnet, es gibt da keinen Wechsel, heilig und furchtgebietend. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so vor einem Berg steht. Auf der einen Seite ist man von ihm angezogen. So, er sieht interessant aus, es wäre interessant, auf der Spitze zu stehen. Aber wenn man sich so langsam diesem Berg nähert und merkt, er ist etwas steil und einige Stellen werden schon sehr schwierig, hat er auch etwas Furchterregendes. Man bekommt so eine innere Anspannung. Schafft man es oder bekommt man es noch mit irgendwelchen Naturgeschehen zu tun? Das Volk Gottes ist voller Freude über seinen Herrn und über das, was er getan hat. Es lebt aber auch in Gottesfurcht. Und ich finde das sehr interessant, wie das Buch Prediger uns dazu etwas schreibt, und zwar Prediger 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, ewige Geltung hat. Man kann da nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen, und das hat Gott so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Und da haben wir es wieder. Unser ewiger Gott schreibt Geschichte, schreibt mit jedem Menschen Geschichte, hat dieses große Erlösungswerk, diesen Bund gestiftet, den er einhält, damit sein Name gelobt wird und dass man ihn fürchte. Und diese Furcht für ein Kind Gottes ist nicht angstvoll, sondern, und das fand ich sehr schön, als ich das in einem Buch gelesen habe, ist ein freudiges Zittern über unseren Gott, wenn wir über ihn nachdenken und sein Werk vor Augen halten. Es ist aber auch mehr als ein freudiges Zittern. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn wir Gottesfurcht haben, dieses Volk, das in dieser Gottesfurcht lebt, leben wir ein heiliges Leben. Weil Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit unser Maßstab wird für unser Leben. Wir haben das gemerkt, Psalm 109. Es ist eine Notwendigkeit da, dass die Ungerechtigkeit besiegt und ausgerottet wird, damit Gerechtigkeit entsteht. Und deswegen geht es bei Heiligkeit nicht darum, dass wir nur nach irgendwelchen Gesetzen handeln und nach irgendwelchen Satzungen leben. Heiligkeit ist genau das. Wir lieben das, was Gott liebt, und wir hassen das, was Gott hasst. Wir hassen die Ungerechtigkeit, das Böse. Und wir wünschen uns, dass es ein Ende hat, damit Gottes großes Reich auf Erden vollkommen ausgebaut ist. Deswegen lesen wir in diesem wunderschönen Psalm 110, dass ein Leichenberg angefüllt wird, weil es so viele Feinde Gottes gibt, die Ungerechtigkeit wollen, die nicht in Gottesfurcht leben, die Gott hassen. Und sie müssen alle fallen, damit Gottes Herrlichkeit hier auf Erden vollkommen aufgeht. Und so endet der Psalmist hier und sagt uns, dass die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang ist. Das lesen wir auch schon in Sprüche. Und das führt uns dazu, dass wir gute Einsicht, Erkenntnis haben über Gott. Paulus schreibt in Epheser 1, 18, und euren Herzen erleuchtete Augen gebe, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist. Das wünscht Paulus den Ephesern. Wenn wir in dieser Gottesfurcht leben, diese geöffneten Augen der Herzen, dass wir Gott weiterhin sehen, dass wir Gott mehr und mehr erkennen, dass wir diese Einsicht bekommen, diese Erkenntnis, dass wir ihn wiederum dadurch mehr verherrlichen, dass es nicht unsere Erkenntnis wird, sondern wenn du etwas dann wieder entdeckt hast, wenn Gott es dir offenbart hat, du es der Gemeinde mitteilst, du im Rat der Gläubigen darüber ein Lied singst, damit du mit dem Rat der Gläubigen in ein Lobgesang einstimmst. Das Schöne ist, dass unser Heiland es uns vorgelebt hat und dass wir ihm nachfolgen dürfen, dass wir dadurch, dass wir ihn mehr und mehr erkennen, in sein Ebenbild hineingestaltet werden, dass wir dadurch mehr Gottesfurcht bekommen, dass wir mehr Erkenntnis bekommen, dass wir dadurch ihn mehr loben, weil wir ihn besser verstehen. Bisher unsere Erkenntnis, egal wie viel wir Einsicht hier auf Erden bekommen, ist Stückwerk. Darüber habe ich schon mal gesprochen. Aber auch unser irdisches Lob ist unvollkommen. Es ist noch nicht ganz erlöst. Und deswegen endet dieser Psalm in einem so schönen Satz, der unsere Hoffnung, die Hoffnung aller Heiligen ausspricht. Dass es nicht nur darum geht, dass hier auf Erden etwas Schönes passiert ist und dass es nur für dieses Leben gut ist. Es reicht weit mehr als nur für dieses Leben. Und liebe Gemeinde, ich möchte, dass wir gleich zusammen anbeten, den Herrn loben für die Eigenschaften, die er in sich trägt, für seinen ewigen Bund, für seine Treue und Redlichkeit, für seine Gerechtigkeit und auch für seine Gnade, denn sein Ruhm besteht in Ewigkeit. In Offenbarung 5 haben wir dieses große Volk, das vor seinem Thron steht. Und es beginnt hier auf Erden zu preisen, und das tun wir. Aber dieser Lob wird in Ewigkeit hallen. Es sind nicht die 67 Minuten, die Pavarotti einst bekommen hat, es ist die Ewigkeit. Wir werden Gott sehen und ihn staunend rühmen. Und deswegen lasst uns dafür beten, dass wir ihn gemeinsam loben, dass wir seine Wundertaten im Gedächtnis bewahren, dass wir das Abendmahl zum Beispiel mit Freude gemeinsam feiern, dass wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, wie groß und herrlich unser Gott ist und wie groß sein Tun auf Erden ist und dass wir in Gottesfurcht gemeinsam dem Tag seiner Wiederkunft entgegeneilen. Lasst uns zusammen beten.